Liebe Geschwister, diese Stunde ist meine letzte Stunde des Dienstes am Wort, offiziell auf der Langensteinbacher Höhe. Ich habe die Konferenzen in Arosa fast 30 Jahre lang geleitet und habe dann gemerkt, ja, schon meine liebe Frau konnte nicht mehr in die Höhe. Dann habe ich doch gesagt, Schluss Arosa mit Mul Senior. Und richtig, war gut, aber mein jüngster Sohn, der Erich Mul, und dem sein ältester Sohn, der Daniel Muhl, die hat Gott auch wunderbar begnadet, ihrerseits nun so in Arosa dienen zu können, dass das Echo, das ich jeweils hören durfte, mein Herz sehr erfreut hat. Und nun ist die Langensteinbacher Höhe an der Reihe, wo Bruder Muhl, Senior, wollen wir da sagen, nicht abdankt, sondern sich sehr bedankt dem Herrn gegenüber, was er hier hat werden lassen, bildlich gesprochen. In Arosa wurde die Langensteinbacher Höhe gezeugt und hier geboren, zustande gekommen. Wunderbar. Und nun, heute Abend, Thema war vorgesehen vom Anfang der Gerstenernte bis zum Ende der Weizenernte. Im Büchlein Rut. Beim Beginn der Gerstenernte ist die Rut, also die Schwiegermutter der Rut und die Rut zurückgekehrt nach Bethlehem. Am Anfang der Gerstenernte. Und auch als sie mit Boas schon gut bekannt war, blieb sie dabei, Ehren aufzulesen bis ans Ende der Weizenernte. Also zwei Brotgetreideernten stehen vor uns, zeitlich vom Anfang der einen bis zum Ende der anderen. Was mir dann immer am Herzen liegt, dass ich irgend so ein Geschehen wie jetzt im Büchlein Rut eingeordnet sehen möchte in größerem Umfang des Geschehens. Und so kam mir nun dieser Plan, den wir jetzt sehen werden und näher ansehen dürfen, in den Sinn, für diese letzte Abendstunde den vorzuführen, wo wir dann staunen können. Ich habe ja den Plan selber entworfen. Und mein heimgegangener Freund Willi Nussbaumer hat dann das so wunderschön gezeichnet und farbig dargestellt, wie ich nun neuerdings wieder da das mal ansah, da war ich erstaunt, was für eine Totalfülle der Weite der Beschreibungen und der Herrlichkeiten in der ganzen Schöpfung vorliegen, auf so einem Plänchen zusammengefasst. Wir wollen jetzt gerade den Apparat anzünden und dann die Lichter löschen.
So, Sie werden jetzt ein bisschen ins Dunkel versetzt, damit Sie das hier sehen können.
Ja. Es werden die Lichter hier gelöscht, also Man kann keine Notizen mehr machen, auch hier oben.
Eigentlich war. So, jetzt wollen wir mal. Arthur.
Hier. Jawohl.
Das geben.
Jetzt Frage, verstehen mich alle, wenn ich so spreche? Auch hinten? Gut, können wir hier noch löschen?
Es geht aber zu sehen, ja? Gut, die meinen, die könnten es sehen, weil ich nachher die Bibelstellen lesen muss.
Aha,
ne?
Ja, ja? Da genügt, du, da genügt das eine Licht hier.
Er will uns in die Sternenwelt bei Nacht einführen.
Jawohl.
Gut,
tschau. Du liest jetzt da.
Soll
weiter.
Ich gleich schon die Stellen lesen? Soll ich die Stellen jetzt schon lesen?
Ja. Also.
So, ich muss einige Bibelstellen lesen, die unser Bruder Muhl hier zusammengestellt hat. Und zwar ist das 1. Korinther 15.
Jawohl.
Jawohl. Aus 1. Korinther Kapitel 15.
Moment,
ja.
Es ist vielleicht gut, wenn ich hier ein paar Worte sage.
Ja, bitte.
Jawohl. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 senkrechte Kolonnen und haben eine Anzahl horizontale Kolonnen und die haben alle ganz wunderbare Beziehungen zueinander. Wir haben hier die Ordnungen in der Sternenwelt dargestellt. Hier haben wir die Ordnungen der Erntezeiten. Hier die Ordnungen der Festzeiten, nicht Israels, sondern richtig. Der Herr spricht, das sind meine Feste, die ihr Haus Israel beobachten sollt. Das sind also die Festzeiten Gottes. Und das Wunderbarste, die Zusammenfassung von allem, ist dem Apostel Paulus gegeben, hier, indem er, wir lesen jetzt gerade die Stelle 1. Korinther 15 von Vers 40 an.
Ja.
1. Korinther 15, Vers 40.
Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Aber eine andere ist die Herrlichkeit der himmlischen, eine andere die der irdischen, eine andere die Herrlichkeit der Sonne.
Aha, jetzt kommen die Sterne.
Und eine andere die Herrlichkeit des Mondes und eine andere die Herrlichkeit der Sterne. Dessen es unterscheidet sich Stern von Stern an Herrlichkeit.
Und weiter?
Also ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verwesung, es wird auferweckt in Unverwesbarkeit.
Also, was schreibt der Paulus? Herrlichkeit der Sonne. Die Sonne, die uns lacht, ist Christus. Eine andere Herrlichkeit des Mondes, erhalte mal, der Mond ist das Zeichen für den Beherrscher der Finsternis. So steht auf dem ersten Blatt der Bibel. Sonne, Licht. Mond und Sterne beherrschen die Finsternis. Und der Mond, das kleine Licht. Aber seht, und das soll auch Herrlichkeit haben, wenn der Mond das Zeichen ist für Satan direkt. Ja, bitte. Was lesen wir denn in den Versuchungsgeschichten Jesu? Satan führte den Herrn Jesus in Niedrigkeit auf einen sehr hohen Berg, nicht hier auf der Erde, und zeigte ihm in einem Augenblick den ganzen Kosmos und sagte, alles dieses ist mir übergeben, samt der Herrlichkeit
in diesem Weltall, das mir übergeben, und ich gebe es weiter, an wen ich will. Du brauchst nur vor mir niederzufallen, mich anzubeten, dann ist das alles dir. Also, Mond, Herrlichkeit, gar nicht daneben. Und die Sterne. So. Also, so haben wir schon hier die letzte Zusammenfassung bei Paulus. Auferweckung der Seele nach, Auferstehung dem Leibe nach, Lebendigmachung dem Geiste nach. Und was Paulus dann hier so in geistlicher Vollkommenheit bezeugen darf, auf dieser Seite, ist immer wirklich die geistliche Zusammenfassung von dem, was die Himmel dort erzählen, was die Ernten bedeuten und was die Feste Gottes bedeuten, ist bei Paulus zusammengefasst. So. Und jetzt lesen wir.
Ja. Mal da unten.
Ah, danke.
Ja, dass da nichts passiert.
Ja.
So.
Kann man so rüber. Danke dir. So. Ja, jetzt kannst du vielleicht noch weiterlesen.
Ja. Aus 1. Mose 1, ja. 14 bis 18, eine ja. alttestamentliche Stelle.
Jetzt kommt die erste Aussage im Wort Gottes über Sonne, Mond und Sterne. Und wenn wir das hier schon als führende, maßgebende erste Kolonne hier haben für alles andere, dann ist gut, wenn wir da uns erinnern lassen, was da geschrieben steht.
Und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels.
Genau, in der Ausdehnung des Himmels.
Um den Tag von der Nacht zu scheiden. Und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren.
Aha. Sonne, Mond und Sterne bilden den Originalchronometer, den Gott gebaut hat.
Und sie seien...
Das Wort, sie seien zur Bestimmung von Zeiten. Das ist ein hebräisches Wort, das... Ein hebräisches Wort, das lautet, ist das immer noch?
So, es geht besser, ja.
Moadim. Es ist gut, liebe Geschwister, wenn wir das mal ins Ohr gefasst haben, denn genau in, nachher lesen wir in 3. Mose 23 eine Anzahl Verse und das ist das Wort Moad oder Mehrzahl Moadim, direkt gebraucht, um die Feste Gottes, die Feste zu bezeichnen. Also bestimmte Zeiten, das könnte irgendetwas sein. Aber es handelt sich hier bei diesen Worten um die Festzeiten Gottes.
Soll ich weiterlesen, ja? Und sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten. Und es ward also. Und Gott machte die zwei großen Lichter.
Jetzt aufpassen, zwei große Lichter und jetzt eigenartig, weiter.
Das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht.
Es ist auf einmal eines der zwei großen Lichter, ein kleines. Nicht? Und was beherrscht das kleine Licht, also der Mond? Die Nacht, und Gott nannte die Finsternis Nacht. Stimmt das, dass der Mond das Zeichen ist für den Beherrscher der Finsternis? Weiter.
Und Gott setzte sie an die Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten und um zu herrschen am Tage und in der Nacht und das Licht von der Finsternis zu scheiden.
Aha, haben wir das Tätigkeitswort gehört, um zu herrschen, ja. Über was denn? Über was herrschen denn Sonne, Mond und Sterne? über das ganze Geschehen und Leben und Weben im ganzen Weltall. Sonne, Mond, unser Sonne, Mond und alle die Sterne, ja, zu herrschen im Weltall. Also ganz gewaltige, umfassende Aussage. Um den Tag von der Nacht zu scheiden, kommt Gott, nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Liebe Geschwister, wo wir in unserer Bibel also lesen von Nacht, da meint sie nicht nur Nacht, so schöne Nacht, sondern Finsternis. Und wenn wir lesen vom Tag, dann meint sie Licht. Aha. Merken wir?
Ja. Auch Paulus nimmt übrigens in 1. Thessalonicher 5 darauf Bezug. Nicht? Wir als die Gläubigen sind Kinder des Tages und damit des Lichts.
Ja, ja.
Und die anderen?
Der Finsternis.
Jawohl, von der Nacht und der Finsternis.
Jawohl. Ja. Jawohl. Dann, jetzt kommt ein nächstes Gotteswort.
Die nächste Stelle aus Psalm. Ja, Psalm 81.
Jawohl, die erste. Lies gerade von Vers 1 an. Ja. Jetzt hören wir noch etwas für... In Bezug auf den Mond. Eigenartig, ja. Ah, eine wichtige Aussage, bitte. Wenn schon der Mond, jetzt, wie er ist, ein Zeichen ist für den Beherrscher der Finsternis, dürfen wir uns gleich sagen lassen, wenn wir bis jetzt vielleicht auch anders belehrt worden sind, ich will es gerade deutlich sagen, dass Gott den Satan nicht als Satan geschaffen hat. Also den Mond nicht als Mond geschaffen hat, sondern als kleines Licht. Bitte. Wer da allem glaubt, was geschrieben steht, der hat hier eindeutig die richtige Aussage.
Ja. So, nun die Stelle aus Psalm 81. Ich soll von Vers 1
anfangen.
Ja. Jubelt Gott, unserer Stärke, jauchzt dem Gott Jakobs, erhebet Gesang und lasset das Tamburin ertönen.
Also Feststimmung hier, nicht?
Die liebliche Laute samt der Harfe, stoßt am Neumonde in die Posaune, am Vollmonde zum Tage unseres Festes. Denn eine Satzung für Israel ist es, eine Verordnung des Gottes Jakobs.
Was haben wir gehört? Stoßet in die Posaune, erstens, bei Neumond. Zweitens, lies nochmal genau.
Ja, stoßt am Neumonde in die Posaune und am Vollmonde zum Tage unseres Festes.
Aha. Also, jetzt hat Gott, wie er den Mond eben als kleines Licht geschaffen hat, und da bleibt er treu, er hat den Mond gemacht, für die bestimmten Zeiten, na, das kommt dann nachher, für die Moadim, für die Festzeiten. Ursprünglich, eben wunderbar, bevor Satan gefallen war, und Gott bleibt nun dabei, stoßend in die Posaune bei Neumond und bei Vollmond zum Tage unseres Festes. Denn eine Satzung Gottes für Israel ist es und nach dem Gott Jakobs. Aha. Und jetzt kommt die Stelle, die wir lesen in da war ja hier weiß
also, hier ist dann nur noch angegeben Psalm 104 Vers 19.
Ah ja, 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 das wollte ich ja. Psalm 104 Vers 19. Da haben wir es jetzt ganz deutlich da Ordnung von Sonne, Mond, Stern und dann die Festzeiten.
Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten.
Da steht das Wort Moadim, Festzeiten.
Ja.
Er hat den Mond gemacht für die Bestimmung der Festzeiten.
Die Sonne weiß ihren Untergang.
Wunderbar, ergreifend wunderbar. Dass jetzt der Mond da eine solche festliche Rolle spielt, bedeutet für Christus, die Sonne der Gerechtigkeit war es, dass er sterben muss. Ist er bereit, seinem Feind den Vortritt zu lassen? Vollkommen, vollkommen. Ja. Und jetzt in 1. Korinther 15.
Die hatten wir gelesen, die Stelle. Ja. 1. Korinther 15 hatten wir gelesen.
Ja, aber nicht von Vers 20 an.
Ah, doch, wir hatten von Vers 20 an.
Aber noch, ja, da müssen wir noch mal
nochmal zurück, ja. Gut.
Leichter fahren dann, ja. 1. Korinther 15.
Ja, ich hatte von Vers 40 an gelesen, wohl nicht bis dahin, wo du es haben wolltest, ja. Wollen wir nochmal gucken. Also wir hatten gehört, und es gibt himmlische Leiber, irdische Leiber, aber eine andere ist die Herrlichkeit der himmlischen, eine andere die der irdischen. Eine andere die Herrlichkeit der Sonne und eine andere die Herrlichkeit des Mondes und eine andere die Herrlichkeit der Sterne. Denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Herrlichkeit.
Also?
Jetzt kommt's. Also ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verwesung, es wird auferweckt in Unverweslichkeit.
Ja, es kommt aber 1. Korinther 15, Vers 20. Das haben wir noch nicht gelesen.
Da steht dann, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling, der entschlafen
hat. Ja, die Stelle jetzt lesen.
Ja, weiter noch.
Eine Reihe von Versen, die ist wichtig.
Denn sind mal durch einen Menschen, der tot kam.
Es kann, während wir die Worte hören, zeige ich hier. Nun aber ist Christus, lesen bitte.
Also Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen.
Seht mal, eins, zwei, drei Etappen der Auferstehung, der Auferweckung, der Lebendigmachung der Auferweckung der Seele, der Auferstehung des Leibes und der Lebendigmachung des Geistes. Eins, zwei, drei. Und die Ordnungen der Erntezeiten sind auch eins, zwei, drei. Und die Ordnungen des Gangs der Gestirne während einem Jahr sind auch eins, zwei, drei. Das sind immer drei. Dreimal im Jahre sollen alle Männlichen erscheinen vor meinem Hause. Und dann zur Zeit da der Gerstenernte, zur Zeit der Weizenernte, zur Zeit der Einsammlung von allen übrigen, den letzten Feldfrüchten und vom Wein und was dann eben noch übrig bleibt. Und so haben wir dann die Feste entsprechend. Jetzt Paulus, jetzt liestest du weiter dort.
Ja.
Der Erstling Christus.
Er ist der Erstling der Entschlafenen. Denn sind mal durch einen Menschen der Tod kam, und so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten.
Jawohl. Christus, der Erstling der Entschlafenen, und wir gehören als Christus samt seinem Leib. Wir sind ja mit Christus, wir bilden ja seinen Leib. Wir sind eine gesamte Gottesperson, Christus unser Haupt und wir sind sein Leib. Also das hier ist der Erstling der Toten, Christus samt seinem Leib. Dann, weiter, dann welche?
Ja, da steht es, ein jeglicher also in seiner Ordnung. Der Erstling Christus, dann die, welche des Christus sind bei seiner Ankunft.
Aha, das muss gelesen werden. Zweitens, dann die, die des Christus sind bei seiner Anwesenheit.
Ja,
das Gegenteil von Abwesenheit. Parousie ist Anwesenheit. Wenn er kommt in großer Macht und Herrlichkeit, dann kommen die Erstlinge aus Israel und aus den Nationen, die werden dann gerettet. So. Und dann kommt drittens, weiter,
ja.
Sehr kurz macht Paulus.
Also dann die, welche des Christus sind bei der Ankunft, dann das Ende,
aha, drittens,
wenn er das
dann
Reich
das Ende.
Dem Vater übergibt.
Wunderbar, seht. Drittens, das waren alles Erstlinge. Zuerst wir allein, Leib des Christus, dann Erstlinge aus Israel und den Nationen, also die 144.000 und so weiter. Und drittens erst alle Massen obiger Erstlinge. Hier ist dann drittens die ganze Menschheit gerettet hier. die Massen von denen hier. Drittens. Und dann nehmen wir ein feines, was habe ich hier dann?
Dann hast du noch Hiob 38 angegeben.
Ja.
Hiob, ja.
Jawohl,
Hiob 38. Ich noch mal sagen, wir haben ja in der Offenbarung einiges auch bereits angesprochen. Ein jeglicher in seiner Ordnung von den 144.000 wird durch den Dienst der zwei Zeugen in der Offenbarung gesprochen. Dann das Gericht ja an den Völkern. Und bis Gott sein wird, da steht ja hier auch noch drin, alles in allem und in allen, und der letzte Feind, der abgetan sein wird, ist der Tod. Es ist also der Feuersee, ist der zweite, ist der letzte Feind, der abgetan wird.
Denn, wieso darf unser lieber Bruder sagen, der letzte Feind sei der Tod und macht gleich den Feuer so, das ist der zweite Tod. Wo ist denn der erste Tod, liebe Geschwister? Großartig. Der erste Tod wurde selber in den Feuersee geworfen. Also wo ist er dann? Ja, also welcher Tod bleibt nur noch übrig, der weggetan werden wird? Nur der zweite, gerade der Feuersee wird noch weggetan. Liebe Geschwister, ja, jetzt die Stelle da.
Die Hiob-Stelle, ja?
Jawohl, es kommt unser lieber Hiob.
Kannst du knüpfen das Gebinde des Siebengestirns oder lösen die Fesseln des Orion?
Hier redet Gott mit seinem Freund Hiob. Was für ein Thema? Knüpfst du das Gebinde des Siebengestirns? Was ist das für ein Thema? Gehört das hierher? Oder lösest du die Fesseln des Orion, das heißt, lösest du die Fesseln des großen Toren? Ja, lies die Stelle noch weiter.
Ja.
Die Fesseln des Orion.
Kannst du die Bilder des Tierkreises hervortreten lassen zu ihrer Zeit?
Was sind denn die Bilder des Tierkreises? Gibt's da oben ein Sternbild? Löwe. Jawohl. Gibt's da oben ein Sternbild Adler? Jawohl. Gibt es da oben ein Sternbild Stier? Jawohl. Gibt es da oben 12 Sternbilder, gibt es da oben. Und die führt Gott nicht irgendwie da, wenn sich die Erde dreht, im Osten herauf für unser Blickfeld, sondern führst du die Bilder des Tierkreises herauf zu ihrer Zeit. Jetzt kommt noch das wichtige Wort. Oder bestimmst du, Herrschaft, ihre Herrschaft über die Erde? Was da? Alles, was hier geschieht, an Sonne, Mond und Sternen im ganzen Weltall, sind Dinge, die alles beherrschen, was auf unserer Erde geschieht. Bestimmst du ihre Herrschaft über die Erde? Ja. Wer bestimmt denn auf unserer Erde, wann und wo Ebbe und Flut ist? Genau, Stellung des Mondes zur Sonne. Einmal bei Opposition, wenn bei Vollmond, da geht der Vollmond im Osten voll auf, im gleichen Moment geht die Sonne im Westen unter. Um Punkt Mitternacht beherrscht der Vollmond die Situation. So. Das sind Stellen. Beherrschst du? Ja, wir haben gefragt, Ebbe und Flut von Stellung von Sonne und Mond beherrscht. Solange die Erde steht, ja, eine wunderbare Verheißung. Solange die Erde steht, wird nicht aufhören, erstens. Saat und Ernte. Ist das von Sonne und Mond etwas abhängig? Saat und Ernte. Frost und Hitze, ist das auch von Sonne und Mond abhängig? Sommer und Winter, auch von Sonne und Mond abhängig. Und das Letzte?
Tag und Nacht steht noch da.
Na. Auch von Sonne und Mond abhängig. Bitte. beherrscht die Sternenwelt, aber bitte jetzt, Achtung. Die Sterne, Sonne, Mond und Sterne sind nicht die Kräfte, die das alles beherrschen, wie Gott es verstanden haben will, sondern die sieben Sterne, die du sahst, bedeuten was? Was sagt da Gott, die sieben Sterne, die du sahst? Sind sieben Engel, sind sieben Engel der sieben Gemeinden. Aha. Sonne, Mond und Sterne sind nur Zeichen für unsichtbare himmlische Wesen. Sonne Christus, ist das ein himmlisches Wesen? Mond, Satan. So. Und zuletzt Sonne, Mond und Sterne. Alle, auch ein Wort Gottes an Hiob. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Jetzt Achtung, als alle Morgensterne jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten. Also, was sind alle Morgensterne für Zeichen für was für himmlische Wesen? Söhne Gottes. Ja, gibt es viele Söhne Gottes. Ja. Ihr alle seid Söhne des Höchsten, aber nur einer, zu welchem hat er je gesagt, heute habe ich dich gezeugt? Zu welchem der Engel hat er das je gesagt? Zu keinem einzigen, nur zu einem. Nur zum Sohne Gottes, Jesus Christus, haben wir die Aussage, heute habe ich dich gezeugt. Wann war denn das Heute Gottes vorhanden? Das Heute Gottes ist ohne Anfang und ohne Ende. So sind die Dinge wunderbar. Also noch einmal, wo warst du, als ich die Erde gründete, als alle Söhne Gottes jauchzen und alle Morgensterne, also Morgensterne, so. Ja, und was lesen wir denn in Offenbarung 22? Erscheint da auch ein Morgenstern? Ha. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu verkündigen. Jesus hat nicht selber geredet hier. Der Vater hat ihm das gegeben und das macht der Sohn. Er überträgt das weitere Geschehen für diese wieder göttlichen, unbarmherzigen Gerichte im ganzen Buch der Offenbarung. Und Jesus, seinen Engel sendend, ja, hat er ihnen diese furchtbaren, unbarmherzigen Dinge hat der Engel mit ihnen geredet. Jetzt hier, oder hast du dort noch ein...
Ja, soll ich die Hiob-Stelle noch zu Ende lesen?
Ah, ja, natürlich, ja? Entschuldigung.
Kannst du die Bilder des Tierkreises hervorheben lassen, ja, zu ihrer Zeit und den großen Bären leiten samt seinen Kindern? Kennst du die Gesetze des Himmels oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde?
Ah, danke schön, ja. Also, zur Zeit, als Hiob lebte, da gab es noch keine Bibel. Die erste Schrift, die Gott geboten hat, zur Zeit Mose, erst. Also vom Fall Adams bis zur Zeit Mose, also Auszug aus Ägypten, ließ Gott etwa 2500 Jahre vergehen. Und das war die Zeit, wo Gott mit seinen Leuten, seinen Männern persönlich geredet hat. Hier wie mit Hiob. Der Henoch war dann der wievielte nach Adam?
Der siebte.
Der siebte. Und weil wir das gerade hören, dürfen wir noch etwas zur Kenntnis nehmen. Die Zahl sieben ist nun einmal... ist nun einmal die Grundzahl biblischer Chronologie. Ist jeder siebte Tag etwas? Sabbat. Ist etwas siebenmal sieben Tage später? Passa. Sieben Sabbate später ist das Fest der Sabbate. Passa im Neuen Testament war Golgatha. Und sieben Sabbate, siebenmal sieben Tage später war Pfingsten in Israel. Seht, wie hält sich unser Gott in seinen wirklichen Heilstaten an seine Ordnungen. Da im Kleinen dargestellt und festgehalten und in den Großen ist. Sieben mal sieben Tage, dann war Pfingsten in Israel. Und wie steht's denn in Daniel 9? Wie viele Jahre vergehen von dem Jahr, wo Daniel geredet hat, bis auf den Messias, den Christus? Was heißt da? Und 70 mal 7, 70 mal 7 Jahre vergehen, das sind rund 490 Jahre später, tatsächlich fand Golgatha statt. Da. 70 Siebner war hier die Rede. Wie ist es denn, wenn 7 Jahre vergangen sind? Ist dann auch was Besonderes. Dann ist das siebte Mal, dann nicht sieben mal sieben Jahre, dann ist das siebte Mal dann das Hall- und Jubeljahr und 7 Jahre selber, dann ist am siebten Jahr ist ein Sabbatjahr, weil es 7 Jahre abgelaufen sind. Zuerst Sabbat sind 7 Tage, ja? Hat der Geist Gottes erweitert auf 7 Jahre. Und dann 7 mal 7 Jahre, 49 Jahre, da ist das 50. Jahr, das Hall- und Jubeljahr. Selten mal. So wunderbar sind die Dinge.
Diese Stellen hatten wir alle gelesen, auch die von der Ernte hast du bereits behandelt. Jawohl. Nicht?
Ja.
Jetzt warst du also hier bei den Siebener Zeiten, Sabbat.
Ja. Jawohl.
Ja, ja. Und 70 Siebener haben wir schon gehört, auch
jawohl,
von Daniel.
Ja.
Und wir wissen eben, dass die letzte Jahrwoche, so sagt es jawohl, auch, das Wort Gottes jawohl, noch aussteht.
Ja. Ja.
Die nächste Halbjahr Zeit hast du angesprochen und dann geht alles im Weltall, zeitlich festgelegt. Und jetzt Beispiel Passa, Neumond
jawohl,
und so weiter.
Jawohl. Also, alles im Weltgeschehen von Gott zeitlich festgelegt und die Geschehnisse, was da geschieht und was dann und dann existiert und existieren wird, ist in diesen Ordnungen alles festgelegt. Zeitlich dort am Originalchronometer Gottes hier. Entsprechend alle Ernteordnungen, die sehen wir gerade näher an, entsprechend alle Festordnungen, entsprechend alle Lebendigmachungsordnungen und so beachten wir hier Passa zur Zeit der Gerstenernte, Passa, da soll ein Lamm geschlachtet werden und eine Erstlingsgarbe dargebracht werden. Das griechische Wort heißt Apache, das ist eine Erstlingsgarbe, Apache, und dann 7 Tage ungesäuerte Brote. Und jetzt sehen wir tatsächlich, dass Paulus diese erste Ordnung hier mit Beschlag für uns legt. Nämlich, denn auch Christus, unser Passa ist geschlachtet, also lasst uns was tun? Kopf hängen und fromm tun? Nein. Also lasst doch uns fest feierhalten. Wir, Und wenn wir Abendmahl feiern so als ungesäuerte Brote erscheinen sollen, ja, dann ist das leider selten eine festliche Angelegenheit. Lasst auch uns fest feierhalten, Paulus, denn unser Passa Christus ins Gedachte. Und was eine Erstlingsgabe betrifft, haben wir die prächtige Erzählung von Josef, seinem Traum. Da ist eine Garbe in der Mitte. Ringsum sind 11 Garben. Seine Garbe richtet sich auf. Und die 11 Garben ringsum verneigen sich bis zur Erde. Ja, was ist denn hier dargestellt? Josef, die Garbe Josefs, das Christus, Josef, wirklich. Und die 11, das sind seine Brüder, die verneigen sich zu ihm. Und der, wie soll ich sagen, der arme, brave, unschuldige Josef-Jüngling erzählt solchen Traum seinen Brüdern, und das war zu starker Tabak für die Brüder, nicht? Dass sie sich mal vor diesem Josef-Büblein da oder Jüngling alle verbeugen sollen. Gerstenernte, ja, liebe Geschwister. Was sagt Jesus, wenn das Gerstenkorn nicht die Ernte in die Erde fällt, bleibt es allein? Oder was sagt Jesus?
Das Weizenkorn.
Das Weizenkorn, warum nicht Gerstenkorn? Das ist doch das Erste, nein. War er dem Fleische nach ein Israelite, ein Jude?
Ja.
Aha, seht. Das Zweite hier geschah zur Zeit der Weizenernte. So. Und da haben wir dann Fest der Sabbate. Da stand Pfingsten im Neuen Testament. Oder das Fest der Wochen, nicht? Sabbate. Fest der Sabbate. Zur Zeit der Weizenernte. Deshalb sagt Jesus als Jude, als Israelite, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und nicht erstirbt, dann bleibt es allein. Aber dann dürfen wir wissen in Zukunft, liebe Geschwister, wir sind die erste Ernte Gottes, nämlich stimmt das überein, dass das nächste gewaltige Geschehen, wo Gott durch Christus eingreift, unsere Entrückung ist? Jawohl, jawohl. Wir sind die Gerstenernte unseres Gottes. Die Gerstenernte. Also wir sind Gerste. Wir sind Erstlinge der Erstlinge. Wunderbar. Gerstenernte. Was hatte denn, wer war das, ich glaube, bei Gideon? Da war ja Israel, Jerusalem schwer belagert, ich glaube von den Assyrern. Dann schlichen zwei Kundschafter Israels an das Lager der Feinde heran und trafen es gerade, was, wie einer der Wächter der Feinde dem anderen was erzählt. Du, ich hatte einen Traum. Und plötzlich rollte da vom Berg herunter ein Gerstenbrot. Ein Gerstenbrot. Und vernichtete das ganze feindliche Lager. Und hat Israel gerettet. Könnten wir vielleicht einmal eine ähnliche Aufgabe haben, wenn Israels Vernichtung fest beschlossen zu sein scheint und wir schon in der Herrlichkeit oben sind? Na, ja. Bitte, wenn Christus wiederkommt in großer Macht und Herrlichkeit, wo sind denn wir? Sein Leib. Sein Leib. Und da ist ja wirklich, genau, lasst mir es bei diesem einen Beispiel bewenden. Weizenernte, Israel, das ist dann zur Zeit von Pfingsten, was da Gott gewirkt hat. Und da darf ich jetzt gerade etwas Eigenartiges sagen, weil wir ja, ja, das gehört gerade zusammen, nämlich, warum haben wir die Ordnung im Frühjahr, dass sich unser Karfreitag und Ostersonntag, also diese Festgruppe, immer verschiebt im Rahmen eines Mondumlaufs, eines Monats. Ich glaube, frühestens so Mitte April und spätestens Mitte April, Mai, spätestens, ja.
März und April.
Mitte März und April. Ah ja, März und April, danke. März, warum diese Verschiebung? Weil das Gesetz lautet, da waren nämlich Männer aus dem Stamme Issachar, die hatten Einsicht in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun musste. Eben betreffend, wann wieder ein Fest fällig war, zu wissen, was Israel tun musste. Tag- und Nachtgleiche im Frühjahr musste abgewartet werden. Und dann sollt ihr darauf achten, wenn der Neumond, der erste Neumond erscheint nach Tag- und Nachtgleiche. Jetzt wissen wir was. Jedes Jahr erscheint der Neumond nach Tag- und Nachtgleiche während einem Monat einmal da und einmal da und einmal da. Und dann sollt ihr beachten, nach Tag und Nachtgleiche, den ersten Neumond nach Tag und Nachtgleiche. Und von dem ersten Neumond sollt ihr zuerst einmal 10 Tage zählen und dann sollt ihr ein Lamm bereitstellen am 10. Tage und dann nach 4 Tagen das Lamm irgendwie bereiten und am 14. Tage ab Neumond ist was? Ist Passa. Am 14. Tage ab Neumond aber ist was am Himmel? Vollmond. Verstehen wir, wenn das Lamm wann geschlachtet wird? Bei Vollmond. Erzählen da die Himmel etwas? Was heißt denn Vollmond? Maximale Herrschaft Satans. Vollmond. Und wo ist die Sonne bei Vollmond? Der geht auf, voll. Und die Sonne geht in dem Moment, wo der aufgeht, unter. Ja. Punkt Mitternacht beherrscht der Mond allein die Situation. Und wo ist die Sonne dann? Für jeden Beobachter um die Erde hat sie die Sonne den Tiefpunkt erreicht. Können die Himmel etwas erzählen, liebe Geschwister? In einer Genauigkeit ohne Gleichen, da geht es dann um Bruchteile von Sekunden, wie das passt und funktioniert. Ja, jetzt gucke ich aber mal auf die Uhr. Ah, ist Punkt 9:30, könnte ich auch aufhören.
Mach den Schluss da. Mach das noch einmal.
Ich sage nichts und fahre noch ein bisschen weiter. Ja, nämlich, wäre schade. Kurz. Also ich stelle mir selber Fußschlingen, ja. Hier. Einbringen der Schlussherd. So. Jetzt kommt hier etwas Neues. Alle sieben Jahre ist ein Sabbatjahr. Im sechsten Jahr gab dann Gott einen Ernteertrag für zwei Jahre, weil ja dann an dem Sabbatjahr durfte nicht gearbeitet, nicht gesät werden. Gott in seiner Treue gab dann im sechsten Jahr einen Ertrag für zwei Jahre. Alle sieben Jahre, da war ein Sabbatjahr und entsprechend das Wort noch eine Ruhe vorhanden. Nachdem hier ja schon alles eigentlich erfüllt oder vollendet ist, dann gilt noch weiter bei Paulus, wenn irgendwo noch etwas unversöhnt ist, dann gilt das Wort, es ist für die, gilt immer noch. Wie lange gilt das Wort, es ist noch eine Ruhe vorhanden? Solange es in der Welt, im Weltall der Schöpfung unseres Gottes noch solche gibt, die nicht in die Ruhe Gottes eingegangen sind und eingehen konnten, gilt immer wieder das Wort, es ist noch eine Ruhe vorhanden, dem Volke Gottes und allen, die noch nicht zur Ruhe gekommen sind. Da sind nun die Moadim, das Wort der Versammlung der Festzeiten. Dann haben wir Ebbe und Flut, alles was da von den Gestirnen im Weltall beherrscht wird, haben wir gehört. Dann im 48. Jahre gibt der Herr für drei Jahre einen Ernteertrag. Liebe Geschwister, ist das nicht wunderbar für uns, die wir allem glauben, was geschrieben steht und was wir jetzt zur Kenntnis nehmen dürfen? Dass unser Gott einfach verfügt und dann wächst in Israel da im sechsten Jahr zweimal so viel wie die Jahre vorher. Und dann, wenn das Hall- und Jubeljahr erscheint, wo dann das 49. Jahr ist ein Sabbatjahr und das 50. erst recht, dann gibt Gott einen Ernteertrag für drei Jahre. Also kann unser Gott da sich sowas leisten? Ja. Und da wollen wir uns daran erinnern, nachdem hier ja wunderbare Ordnungen, da gab es nicht, dass mal die Gerstenernte erst einen Monat später durchgeführt werden konnte, wie bei uns heute, oder verhagelt worden ist oder und so weiter, sondern da war alles noch tipptopp zeitlich in Ordnung. So genau, wie wir jetzt das zur Kenntnis nehmen durften. Im 48. Jahre, und dann haben wir das Hall- und Jubeljahr, Ertrag für drei Jahre. Und nach sieben Sabbatjahren, 49. ein Halljahr erschienen. Ein Hall- und Jubeljahr. Und was bedeutet das? Hall- und Jubeljahr. Einfach weil die von Gott bestimmte Zeit und Stunde gekommen ist, ist jeder, mal buchstäblich in Israel, ist jeder Israelite, wenn er Knecht war noch, ist er Freiherr von. Und wenn er verschuldet war, hat er am anderen Morgen, Beginn des Hall- und Jubeljahres, keine Schulden mehr. Freiherr von, keine Schulden mehr, und was war das Dritte?
Alles zurück, ja.
Er konnte wieder das Erblandstück, das er auch verkauft hatte und verloren hatte, kann er wieder in Besitz nehmen. Da ist also jeder Israelite, das heißt mal später die ganze Schöpfung, jeder Israelite ist dann über am anderen Morgen Großgrundbesitzer, Freiherr von und keine Schulden mehr. Alles wunderbar in Ordnung. Und jetzt abschließend lesen wir noch das Wunderbare. Aha. Was wir am Anfang notiert haben, nicht gelesen haben. 3. Mose 23.
Ja, hier ist es nicht draufstehen, aber ich will nochmal gucken.
Damit schließen wir, dürfen wir den Abend heute abschließen. 3. Mose 23.
Vers.
Dann schlag es mal hier auf, dann kann ich
ja,
ganz...
Ja, ich weiß, welchen Vers möchtest du haben?
3. Mose 23. Moment bitte.
Wo es ums Laubhüttenfest geht, um die Sache da.
Da, liebe Geschwister, ich sehe leider nicht mehr gut. 3. Mose.
Von 37, das sind die Feste Jehovas und so weiter.
Das hier. Nein, das 25. Da. Von da an. Na, gerade von Anfang an.
Ja.
3. Mose 23.
Dann rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen die Feste Jehovas, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt.
Da, wo übersetzt
sich meine die? Feste sind dies.
Ja.
Meine Feste.
Meine Feste heißt meine Moadim.
Ja.
Das ist zwar, die der Mond beherrscht. Meine Moadim. Ja. Er hat den Mond gemacht für die Moadim.
6 Tage soll man nun arbeiten, am 7. Tage ist ein Sabbat der Ruhe, eine heilige Versammlung. Keinerlei Arbeit sollt ihr tun, es ist ein Sabbat dem Jehova in allen euren Wohnsitzen. Das sind die Feste Jehovas, heilige Versammlungen, die ihr ausrufen sollt, zu ihrer bestimmten Zeit.
Aha, das ist zu ihrem Moadim, ja.
Im 1. Monat, am 14. des Monats, zwischen den 2 Abenden, ist Passa dem Jehova. Und am 15. Tage dieses Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote dem Jehova. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes essen, am 1. Tage soll euch eine heilige Versammlung sein. Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Und ihr sollt Jehova ein Feueropfer darbringen, 7 Tage. Am 7. Tage ist eine heilige Versammlung. Keine Dienstarbeit sollt ihr tun.
Jawohl. Mit Paulus spricht ja, nachdem auch unser Passa ist geschlachtet gleich, so lasst uns nun als ungesäuerte Brote erscheinen, geistlicherweise.
Ja.
Weiter.
Und Jehova redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, so sollt ihr eine Garbe der Erstlinge eurer Ernte zu dem Priester bringen.
Aha.
Und er soll die Garbe vor Jehova weben zum Wohlgefallen für euch.
Ja, Moment. Da sind wir jetzt bei der Gerstenernte, das ist die erste.
Ja.
Haben wir gelernt. Und jetzt sollt ihr eine Erstlingsgarbe, Apache wird Christus bezeichnet, als Appa, der Erstling Christus, Apache Christus. Ja, also. Und dann,
und ihr
was
sagt,
soll er?
Ja, an dem Tage, soll, da ihr die Garbe webt, ein Lamm opfern ohne Fehl, einjährig zum Brandopfer dem Jehova.
Ja, jetzt haben wir, die Garbe soll er weben, ne? Was war denn Paulus vom Beruf? War er etwa Zelt- und Teppichweber? Paulus, ja, der wob. Und währenddem er gewoben hat, da kamen die Leute, weinten, hat mitgeweint und weiter gewoben, gewoben. Und immer alles dem Herrn dargebracht, weißt du, weiter. Genau unsere Stellung wird hier im Einzelnen
beschrieben. Also das Brandopfer, dann kommt das Speisopfer, 2 Zehntel Feinmehl, gemengt mit Öl, ein Feueropfer dem Jehova, ein lieblicher Geruch. und sein Trankopfer.
Ah, Moment. Kennt Paulus da den Ausdruck auch? Ein lieblicher Geruch? Ja. In welchem Zusammenhang?
Ja. Wir sind ein,
ja,
ein Geruch.
Oh, ja, ein, wenn wir loben, ja, und, ja, danken und, ja, preisen, ein lieblicher,
ja,
Geruch.
Ja. Ja, in 2. Korinther.
Und wie steht's? Was hast du zuletzt gelesen? Und ein?
Und ein, also Brandopfer, ja, und dann ein Speisopfer, ja, und ein Feueropfer, dem Jehova. Weiter. Kommt dann ein Trankopfer.
Ja, es kommt, da bleiben wir stehen. Ein, ja, und zwar Trankopfer.
Warum? Ein Viertel hin Wein. Und ein Brot Viertel hin und Wein. Geröstete Körner. Und,
da, ja, bleiben wir beim Viertel hin Wein, beim Trankopfer. Was schreibt Paulus denn? Timotheus im 2. Timotheusbrief. Die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Ich werde schon als Trankopfer über meinen Dienst gesprengt. Seht, so wunderbar sind die Zusammenhänge. Noch etwas Wichtiges war mir, aha, aha. Aber, also jetzt gilt's. Der letzte Hinweis. Dass im 7. Monat Posaune, am 1. des Monats bei Neumond, am 10. Versöhnungsfest Yom Kippur und dann am 15. begann das Laubhüttenfest. 7 Tage lang, dann war es der 22. Und dann am 8. Tage, am 23. Tag dieses 7. Monats, war eine ganz große, die größte Festversammlung, die nun hier die Schrift kennt. Was geschah da? An dem größten, dem letzten Tage des Laubhüttenfestes stand Jesus auf und rief mit lauter Stimme: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. So. Halleluja. Amen.
Amen.
So. Danke.
Haben alle das verstanden? Also Bruder Muhl bietet an, dass solche Pläne noch da sind und seine liebe Frau, ja, besorgt sie noch, holt sie und dann können wir zum Schluss beim Hinausgehen sie in Empfang nehmen. Ja? Ja. Lieber Arthur, du hast manchmal gesagt, Kindlein, es ist die letzte Stunde, wenn er hier so eine Stunde hielt. Und er hat ja nun uns gesagt, dass das nicht nur die letzte, sondern wirklich die allerletzte sein soll. Ja, du hast
offiziell.
Ja, offiziell eben. Inoffiziell kann da noch mal einiges geschehen. Jedenfalls dürfen wir, wenn wir einen solchen Plan trachten, dankbar sein, dass Gott hier unserem Bruder solche Einsichten gegeben hat in diese herrlichen Zusammenhänge. Was im Alten Testament schon angedeutet ist, das wird nachher in einer wunderbaren Weise durch Paulus enthüllt und geoffenbart, bis zu dem Letzten, dass Gott einmal sein wird, alles in allem, beziehungsweise allen. Das macht uns doch getrost und froh, weil Gott selber, der Anfänger ist und Vollender des Glaubens, auch schließlich für die ganze Schöpfung. Und wir dürfen selber dazu mit beitragen helfen. Dem Herrn sei Dank dafür und unserem lieben Bruder, nächst unserem Herrn, auch nochmal Dank für diese Stunde. Immerhin, er wird ja doch bald 90 Jahre. Ja. Morgen früh bist du ja noch einmal unter uns, Arthur, dass wir uns dann morgen verabschieden können. Wir wollen abschließend noch danken. Lieber Vater, du hast in deinem Wort wunderbare Herrlichkeiten hineingelegt. Und wenn wir durch den Geist der Weisheit und Erkenntnis das enthüllt bekommen, dann ist das ein Gnadengeschenk von dir und dafür wollen wir dir danken. Und dass du uns hier, auch in dieser Konferenz und durch unseren Bruder Arthur Muhl, diese göttlichen Perspektiven hast enthüllen dürfen, dafür sagen wir dir Dank. Herr, das macht uns demütig einerseits, aber auch glaubensfroh und gewiss. Und so dürfen wir uns alle
unseren Bruder besonders und seine liebe Frau auch für diese Nacht anbefehlen. Wir dürfen dir danken für alles, was du den Gliedern deines Leibes geschenkt hast und dass wir durch das Band deines Geistes in der Liebe verbunden sein dürfen. Gepriesen sei dein Name. Amen.